das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud.
Guten Abend. Eigentlich geht es um diese Zeit erst richtig los im Nachtleben spanischer Städte. Doch seit gestern findet das Ganze im Dunkeln statt. Denn um zu sparen, wie es der EU-Notfallplan vorsieht, hat Spanien besonders rigoros auf die Energiebremse getreten. Schaufenster dürfen nicht mehr beleuchtet sein, Bars und Läden müssen die Klimaanlagen drosseln. Offiziell, um solidarisch mit seinen EU-Partnern zu sein, die vom russischen Gas abhängig sind. Aber wohl auch, weil der Cambio Climatico, der Klimawandel, hier, wo es noch ein ganzes Stück heißer ist als woanders, die Menschen inzwischen ganz besonders beschäftigt. Sebastian Kisters aus dem dunklen Madrid.
Da waren Touristen schon gespannt gestern Abend, ob in Madrid um 22 Uhr wirklich die Lichter ausgehen. Nein. Es ist 10:30, 36 Grad warm, die Stadt ist voll und Madrid leuchtet auf dieser nächtlichen Bustour. Madrid, das ist doch Licht. Wenn sie es um Mitternacht oder 1 Uhr ausmachen, das wäre okay. Es beginnt dann aber doch ein bisschen früher. Kurz nach 23 Uhr ist es dunkel, wo sonst der Palast erstrahlt und die Kathedrale. Auch viele Schaufenster glanzlos grau. Das alles folgt den neuen Energiesparregeln Spaniens. Dazu gehört auch, dass in Bars, Büros oder Hotellobbys Klimaanlagen die Temperatur nur noch auf in der Regel 27 Grad herunterkühlen dürfen. Das sorgt für Diskussionen rund um die Uhr, zum Beispiel bei Hoteliers.
Also der Komfort bei 27 Grad, das ist kein Komfort, diese Temperatur. Für Menschen in Innenräumen muss es zwischen 22 und 24 Grad warm sein. Im Winter wie im Sommer. Immerhin, Hotelzimmer seien von der Regel ausgenommen. Dennoch, Temperaturvorschriften für die Privatwirtschaft, das geht vor allem streng Konservativen zu weit. Wie Paloma Martinez de Tejada, deren Bar Meine Flagge heißt. Die Zeit ist gekommen, dass wir auf die Straße gehen und protestieren. Sie pressen uns aus. Doch große Proteste gibt es nicht in Spanien. Denn dieser Sommer macht vielen Menschen Angst. Es ist vielerorts heiß, wie nie zuvor. Flüsse trocknen aus, Böden versteppen. Es wird große Ernteeinbußen geben. Gleichzeitig laufen im ganzen Land Klimaanlagen auf Hochtouren. Auch weil viele Hotels derzeit voll belegt sind. Der Tourismus boomt. Immer mehr Gas wird zur Stromerzeugung gebraucht. Die Energiesparmaßnahmen, zunächst als Solidaritätsaktion mit anderen EU-Staaten bezeichnet, sollen wohl vor allem den Klimawandel bremsen. Das war es, was Menschen fehlte, um zu verstehen, dass wir uns wirklich in einem Klimanotstand befinden. Was wir jetzt feststellen, dass die Menschen ihr Bewusstsein ändern. Klimaanlagen drosseln, nachts die Lichter aus. Viele finden das richtig. Diese Sache betrifft uns alle. Die Situation ist schlecht. Die Maßnahmen sollten noch strenger werden. Tatsächlich heißt es heute, die spanische Regierung wolle bereits im September weitere Energiesparmaßnahmen beschließen.
Es ist gerade heiß, verdammt heiß, besonders in der Stadt. Beton- und Glasfassaden heizen die Städte auf. Aber wer an diesen Tagen, an diesen heißen Tagen einen Stadtpark betritt, merkt es meist sofort. Im Grünen ist es kühler. Jede Pflanze hilft, die Umgebungstemperatur zu senken. Die Lösung, mehr Grün als Grau, ist nicht neu. Nur blöd, wenn es keine freien Flächen in der Stadt gibt. Frauke Feldmann war mittendrin im Saarland in der Stadt Saarlouis unterwegs. Dort hatte man eine andere Idee, private Grundstücke zu nutzen. Über eine Baumaktion, die sogar vom Bund gefördert wird.
Versiegelt, versiegelt, Steine hier, Pflaster da, auch hier kein Grün, nebenan das gleiche Bild. Beton statt Bäume in vielen Vorgärten von Saarlouis. Die Stadt will das ändern, indem sie Bäume an Grundstückseigentümer verschenkt. Hausbäume für Saarlouis heißt das Projekt, das private Flächen zur Begrünung nutzen will.
Solche großen versiegelten Flächen, die heizen sich im Sommer sehr stark auf und Hier haben wir halt den Vorteil, dass wir das entsiegeln können und dadurch eine gewisse Kühlung erzielen.
Pflanze statt Pflaster. Mit erstmal 200 Bäumen ist die Aktion gestartet. Die Resonanz ist groß.
Hallo, Andreas Ney von der Stadt. Ich komme wegen unserem Ausbauprojekt.
Ah, schön, bitte.
Schauen wir uns das mal. Petra Port wohnt an einer vielbefahrenen Straße, will etwas gegen den Lärm und für das Klima tun. Bislang brauchte sie den Vorgarten als Stellplatz für die Autos ihrer Kinder. Doch die sind jetzt ausgezogen. Da kam das Projekt gerade recht.
Sie sehen, wir stehen hier in der Hitze, der Schweiß läuft. Wir haben hier gefühlte 60 Grad vor der Tür und so eine Flächenentsiegelung, gerade mit Baum und Grün, bindet ja CO2, bringt Schatten und auch dann Wohlfühlklima.
Die Idee für das Projekt kam nach einer Stadtklimaanalyse. Durch die geografisch tiefe Lage ist es in Saarlouis sowieso schon wärmer. Kommt noch der Klimawandel dazu, wird es laut Gutachten nahezu unerträglich.
Wir haben dann festgestellt, dass wir die in vielen Bereichen, gerade entlang der Straßen und auf den Plätzen, eine starke Überhitzung haben. Und das wird noch schlimmer in der Zukunft. Also die Zahl der heißen Tage, über 30 Grad, wird sich allein bis 2040 um etwa 60% erhöhen.
Vor dem Rathaus auf dem großen Markt sind es schon jetzt gerne mal über 60 Grad. Auch solche Plätze will die Stadt langfristig umgestalten. Begrünte Vorgärten alleine werden das Problem nicht lösen. Bäume wie diese sind es, die künftig vor den Häusern in Saarlouis stehen sollen. Aus über 30 Baumarten können Interessenten wählen. Eine Pflanzung ist auch bei kleinen Vorgärten möglich.
Ich sollte so 2 bis 4 Meter Abstand halten vom Mauerwerk. Jetzt mit solchen kleinkronigen Bäumen, das langt, wenn man da 2 Meter Abstand hält. Denn die Ausdehnung der Wurzel, sagt man, ist immer ähnlich wie die Ausdehnung der Krone.
Bei Stefan Heib gibt es zumindest schon etwas Grün. Doch im Sommer kann er kaum die Rollläden öffnen. Er wünscht sich etwas Größeres, das Schatten spendet. Er hofft, dass noch weitere Leute die Aktion nutzen.
Ein Bäumchen ist ja auch, wenn man in der Größe kauft, auch nicht gerade unbedingt billig. Also ich denke mal, dass sich da vielleicht einige werden dann auch schon dazu entscheiden, auch so ein Bäumchen zu holen.
Das Projekt gegen Hitze in der Innenstadt wird zu 90% aus Bundesmitteln gefördert. Bis genug Bäume gepflanzt sind und sich wirklich etwas am Stadtklima ändert, wird es dauern. Bis dahin müssen sich die Menschen in Saarlouis eben anders abkühlen.
Sprechen wir dazu mit Lamia Messari-Becker, Bauingenieurin und Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Uni Siegen. Guten Abend, Frau Messari-Becker.
Guten Abend.
Bäume verschenken, wir haben es gerade gesehen, für weniger Hitze in der Stadt. Sollte Ihrer Meinung nach jetzt jeder Städter ab sofort seinen Baum abholen und irgendwo hinpflanzen?
Auf jeden Fall gehört es als Baustein zu einer größeren Strategie der Klimaanpassung. Da geht es ja nicht nur um Bäume, sondern allgemein um viel mehr Grün in der Stadt, um mehr Wasser als Planungselement. Es geht um mehr Verschattungsplätze und es geht auch um speicherfähige Materialien, also Materialien, die versuchen, die Hitze draußen zu lassen bzw. zu speichern, bis sie abgeben können. Aber ganz klar ist das ein Baustein, der wichtig ist, dass man auch die Gärten entsprechend anlegt und weniger versiegelt.
Aber wir wissen ja trotzdem, dass Grünflächen konkurrieren mit dem Wohnraum, wie wir es jetzt auch gerade gesehen haben, den wir brauchen. Wie lässt sich denn Grün mit Grau verbinden?
Es ist auf jeden Fall so, dass wenn wir bauen, ein Paradigmenwechsel stattfinden muss. Wir müssen neben Klimaschutzmaßnahmen, wir achten ja sehr stark auf Energieeffizienz, wir müssen aber gleichzeitig die Klimaanpassung mitdenken. Es ist möglich, bauen, wohnen und Klimagerechtigkeit zu vereinbaren, indem wir Fläche maximal sparen und die wir nutzen, dann aber am Ende auf dem Dach bzw. an der Fassade auch entsprechend begrünen. Und wenn die Politik das zusätzlich unterstützt mit Fördermitteln, gleichberechtigt mit Energieeffizienzmaßnahmen, dann können wir tatsächlich mehr beitragen zur Klimaanpassung. Sie haben es ja im Beitrag gesehen. Ohne Klimaanpassung laufen wir sogar Gefahr, noch mehr Energie zu verbrauchen, gerade im Sommer. Und damit verstärken wir sogar den Klimawandel.
Vielleicht kurz für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir entschuldigen den Ton im Hintergrund. Wir wollen aber trotzdem das Gespräch weiterführen. Wie müssen wir denn dann in Zukunft bauen, wenn Sie sagen, vielleicht Flächen entsiegeln? Wir haben es auch gerade im Beitrag gehört, Gebäude dämmen, begrünen, machen wir ja schon. Sieht so klimagerechte Stadtplanung aus und wo stehen wir eigentlich in Deutschland?
Naja, grundsätzlich müssen wir viel mehr eine Hitze- und wassersensible Stadtplanung etablieren. Also ein Paradigmenwechsel tatsächlich. Nicht nur immer an Klimaschutz denken, sondern auch gleichzeitig an Klimaanpassung. Und so eine Stadt sieht so aus, dass möglichst viel begrünt wird, möglichst viel Regenwasser auch dort gespeichert wird, wo es anfällt. Und das Gute daran ist, dass es sich eben gut ergänzt. Alles, was ich begrüne, speichert nicht nur CO2 und kühlt. Es ist eben auch etwas, was den Boden stabilisiert und eben auch gegen Starkregen nutzt. Und das, um das zu schaffen, müssen wir tatsächlich die kommunalen Verwaltungsaufgaben neu aufrollen, beziehungsweise auch die Förderpolitik in diesem Bereich reformieren.
Also ist da die Politik mehr gefragt? Also warum passiert denn einfach nicht viel mehr vielleicht?
Wir haben jetzt seit kurzem eben in einem Koalitionsvertrag festgelegt, dass die Klimaanpassung eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Länder und Kommunen, aber es passiert tatsächlich noch viel zu wenig. Wir brauchen eine nationale Strategie, die muss natürlich vor Ort übersetzt werden. Und da sind alle gefragt, Kommunen, aber auch private Bauherren und Baufrauen. Sie haben es gesehen, auch in einem Garten kann man das entsprechend anlegen, dass man erträglichere Temperaturen im Außenraum schaffen kann.
Wir haben ja jetzt so einen aktuellen Konflikt, entweder Grünflächen auf Dächern oder Photovoltaik, gerade jetzt in dieser Energiekrise. Wie soll man sich da entscheiden?
Es ist immer so in der Stadtplanung, dass die Fläche ein Zankapfel ist. Natürlich müssen wir die Fläche maximal sparsam einsetzen und vielleicht auch aufteilen. Es gibt ja auch inzwischen Möglichkeiten, Gründach und Photovoltaik zu kombinieren. Und wenn man Photovoltaikstrom gewinnt im Winter, kann man es natürlich auch für die eigene Kühlung nutzen. Besser ist es natürlich, speicherfähig zu bauen. Das heißt, Materialien zu nutzen, die Hitze speichern und die sie erst gar nicht ins Haus lassen. Und besser ist natürlich auch im Außenraum viel mehr Grün vorzusehen und Verschattungsplätze. Sie haben es gefragt, wie ist es im Ausland? Auf jeden Fall ist es so, in südlichen Ländern ist dort Verschattung und Wasser und Bäume nicht nur als Deko, sondern wirklich als Planungselemente, als Teil einer Stadt viel stärker etabliert als bei uns. Da müssen wir auf jeden Fall neu hin.
Über natürliche Klimaanlagen und klimagerechte Stadtplanung. Vielen Dank, Lamia Messari-Becker, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ja, zu Zeiten Angela Merkels hatte diese Veranstaltung regelrecht Kultcharakter, blitzte hier doch regelmäßig der spröde Humor der Kanzlerin auf, die ihre Begegnung mit der Hauptstadtpresse fast schon zu genießen schien. Nun lud heute zum ersten Mal der Neue zur Sommerpressekonferenz und man war gespannt, wie er sich schlagen würde. Ganz so unterhaltsam, wie es damals schon mal war, wurde es diesmal nicht. Vielleicht lag das aber nicht nur am Naturell des Kanzlers, sondern in dieser Krisenzeit auch an den Themen, zu denen Olaf Scholz Rede und Antwort stehen musste. Nadine Bader.
Premiere für den Bundeskanzler. Es ist sein erster Sommerauftritt in der Bundespressekonferenz. Im Urlaub habe er sich gut erholt, sagt Olaf Scholz. Aber der Kanzler kommt in schwierigen Zeiten. Vor allem die Inflation und die steigenden Preise stellen seine Koalition vor eine Belastungsprobe. Eine Herausforderung für alle.
Wir haben ernste Zeiten. Das, glaube ich, weiß jeder und jede in diesem Land.
Scholz spricht viel über die geplanten Entlastungen. Seine zentrale Botschaft: Der Staat lasse niemanden allein, habe alle im Blick. Der soziale Frieden bleibe gewahrt.
Nein, ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen in dieser skizzierten Form kommen wird. Und zwar deshalb, weil Deutschland ein Sozialstaat ist.
Der Kanzler verspricht ein neues Entlastungspaket. Doch über dessen konkreten Inhalt verrät er wenig. Auch nicht, wie die Vorhaben finanziert werden sollen. Wohl auch, weil seine Koalition sich dabei nicht einig ist. Der Kanzler gibt sich gelassen.
Wir sind unterschiedliche Parteien und haben nicht durch den Koalitionsvertrag uns zu einem Vereinigungsparteitag versammelt, sondern zu einer gemeinsamen Regierung vereinbart. Und das werden wir auch hinkriegen und weitermachen.
Demonstrativ stellt Scholz sich hinter die Pläne seines Finanzministers von der FDP, der die kalte Progression abschwächen will. Kritiker sagen, davon würden eher Wohlhabende profitieren.
Von daher hätte ich erwartet, dass Scholz zumindest versucht zu korrigieren oder ein konkretes Konzept zu sagen. Die Leute haben große Befürchtungen, dass sie sich das Leben nicht mehr leisten können. Und da muss ein Bundeskanzler konkret reagieren.
Doch Platz für viel Selbstkritik gibt es nicht beim Kanzler. Auch beim Thema Energieknappheit sieht er Deutschland auf einem guten Weg. Etwa beim Bau der Flüssiggasterminals, die er schon frühzeitig angeregt habe.
Die ersten Flüssiggasterminals werden am Beginn des nächsten Jahres in diesem Winter angeschlossen. Wir sind da mit unglaublichem Tempo unterwegs und wir versuchen, möglichst viele davon zu etablieren.
Doch für diesen Winter kommt das zu spät. Der Kanzler beschreibe nur die Probleme, kritisiert deshalb die Union.
Die Gasverstromung muss sofort beendet werden. Und wir brauchen auch längere Laufzeiten für die Atomkraftwerke, um jetzt in dieser Situation Strom und Energie insgesamt nicht noch weiter zu verknappen.
Schmallippig wird der Kanzler bei einem Thema aus seiner Vergangenheit in Hamburg, dem Cum-Ex-Skandal. Neue Details werfen Fragen auf, etwa der Bargeldfund im Schließfach eines Parteikollegen. Gewusst habe er davon?
Nichts.
Die Nachfrage?
Und die nächste Frage, was glauben Sie denn, wo es herkommt?
Keine Ahnung. Ich nehme an, Sie wissen es eher als ich.
Doch nicht alles perlt an Scholz ab. Etwa der Vorwurf, er habe Einfluss genommen, dass der frühere Warburg-Bankchef Steuerrückzahlungen behalten durfte.
Die nächste Frage würden Sie nicht erhärten können, wenn Sie es müssten. Bedenken Sie das, wenn Sie sowas sagen.
Ein Kanzler, der also mit sich im Reinen scheint, auch wenn er viele Fragen nur ausweichend beantwortet hat.
Zur ersten Sommer-PK des Kanzlers Scholz hat Michael Strempel vom Westdeutschen Rundfunk diese Meinung.
Ich freue mich sehr auf Ihre Fragen und gebe Ihnen gerne meine Antworten. Der Satz des Kanzlers zu Beginn seiner Sommerpressekonferenz, unterlegt mit dem viel beschriebenen, leicht spöttischen Grinsen, war fast schon ein kleines Bekenntnis. Scholz ist nämlich nicht der Meinung, dass seine Antworten unbedingt etwas mit den zuvor gestellten Fragen zu tun haben müssen. Vielmehr möchte er grundsätzliche, einfache Botschaften vermitteln, gern auch auf Englisch, wie »You'll never walk alone«. Die schlichte Frage einer Journalistin, ob er sich Sorgen vor sozialen Unruhen in Deutschland mache, beantwortet er mit einem Referat über bekannte Hilfspakete der Bundesregierung. Erst als eine beherzte Kollegin nachsetzt, danach sei doch gar nicht gefragt worden, nötigt er sich einen Zusatz ab. Nein, Sorge vor Unruhen habe er nicht. Soweit, so Scholz. Man muss den Kanzler zwischen den Zeilen lesen, wenn man überhaupt so etwas wie ein Bild von ihm und seinem Politikverständnis bekommen möchte. Und da steht vor allem das. Den Eindruck vermitteln, er habe die Lage im Griff. Nicht noch mehr Öl in die ständigen kleinen Streitfeuer seiner Ampelkoalition gießen und sich so wenig wie möglich festlegen. Das mag in diesen unruhigen Zeiten taktisch nicht unklug sein. Aber brauchen die Menschen gerade einen Polit-Taktiker? Immerhin wissen wir jetzt, dass der Kanzler die Steuerreformpläne seines Finanzministers nicht so schlecht findet wie viele in seiner Partei und bei den Grünen. Und dass nach dem Stresstest eine Entscheidung über die mögliche Verlängerung der Atomkraft fallen soll. Ob er längere AKW-Laufzeiten wirtschaftlich und politisch für geboten oder eher für schädlich hält, bleibt sein Geheimnis. Der Kanzler will, dass man seiner Führung vertraut, ohne sie groß zu hinterfragen. Und er will seine heterogene und zankfreudige Koalition zusammenhalten. Das wissen wir jetzt. Ich fürchte nur, dass das nicht reicht.
Die Meinung von Michael Strempel. Und wir schauen in die Ukraine, in den Norden des Landes, nach Tscherniw, in die Stadt an der belarussischen Grenze also, die zu Beginn des Krieges einen Monat lang schwer umkämpft war und fast völlig zerstört wurde. Auch nachdem die russischen Soldaten abgezogen sind, bleibt die Stadt ein einziges Trümmerfeld. Der Wiederaufbau ist mühsam, obwohl die Weltgemeinschaft die Ukraine kräftig unterstützt. Heute wurden dem Land in einer Geberkonferenz in Kopenhagen weitere Aufbauhilfe in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zugesichert. Die Menschen in Tscherniw aber können auf Hilfe von außen nicht zählen. Und so haben sie sich in einer bemerkenswerten Aktion zusammengetan und helfen sich selbst. Paul Pietras.
Sie schuftet, als ginge es um ihr Haus. Als ginge es um die Zukunft ihrer Familie. Dabei war Alla Rudrich bis heute Abend nie hier. Aber sie hat ein Ziel, so wie alle hier. Die Bewohner dieses zerbombten Hauses sollen so bald wie möglich neu anfangen können. So, und jetzt muss ich den Stein so bearbeiten, dass man ihn wieder benutzen kann. Jeder Stein kann ja nützlich sein, um hier ein neues Haus zu bauen. Mit ihr auf dem Trümmerfeld Sohn David und ihre neue Bekannte Olha Kowal. Die meisten hier haben sich erst auf so einem Arbeitseinsatz kennengelernt. Jeden Abend trifft sich die Gruppe an Orten, wo Hilfe gebraucht wird. Und davon gibt es hier viele, seit die russische Armee Tscherniw belagert und tausende Häuser zerstört hat. Aus einem kleinen Facebook-Post ist eine Bewegung mit 300 Freiwilligen geworden. Die Menschen hier warten nicht, sie machen einfach. Auf Ukrainisch haben wir uns «Pomozhemo» genannt. Übersetzt heißt das «weil wir es können», wir selbst. Natürlich hoffen die Leute auch, dass die Regierung noch hilft, der Staat, aber wer weiß das schon. Jetzt im Moment hilft er jedenfalls nicht.
So wie auf diesen Fotos sähe es hier noch aus, wenn es die private Hilfe nicht gäbe. Doch in Tscherniw haben sie eine ukrainische Tradition wiederbelebt, Toloka. Wenn du es alleine nicht schaffen kannst, dann frag dein Dorf, frag deine Nachbarn. Warum ich Menschen helfen muss, fragen sie. Na, warum müssen Menschen denn helfen? Weil auch mir geholfen wurde, weil wir alle zusammenstehen müssen, wenn wir gemeinsam Trauer haben. Alas Familie kennt diese Trauer. So sah ihr eigenes Haus aus, als sie es nach dem russischen Angriff zum ersten Mal sah. Hier war die Tür. Da war die Küche und da fiel die Bombe rein und macht ein Riesenloch. Sie wussten gleich, hier ist nichts mehr zu retten. Und allein würden sie es bestimmt nicht schaffen. Mein Mann war ja am Anfang richtig verzweifelt, was aus uns Fünfen werden soll, uns beiden und den drei Kindern. Aber als die Gruppe mit 40 Helfern dann da war und 3 Tage lang die Ruine abgetragen hat, da hat auch er gesagt, lass uns wieder aufbauen, wir werden es schaffen. Und so konnten wir jetzt sogar da hinten schon ein Stück Fundament legen. 10 Jahre werde es wohl dauern, schätzt Alarudir, bis sie hier wieder wohnen können. Wenn nicht doch der Staat hilft. Ihre ukrainischen Gehälter seien einfach zu klein. Bei vielen Familien in Tscherniw ist das Geld noch knapper. Sie müssen neue Wohnungen mieten, Jobs sind weggefallen. Für sie ist das Privathaus von Oksana Dechterowa zur Anlaufstelle geworden. Seit die Stadt nicht mehr belagert ist, organisiert sie Spenden, dirigiert Freiwillige, verteilt Lebensmittel, Kleidung, das Nötigste eben. Und dazu zähle für die Kinder jetzt auch die Freude, sagt sie. Einmal im Monat schmeißt Oksana ein Kinderfest. Ich glaube, das hier ist vor allem für ihre Psyche ganz wichtig. Die Kinder saßen verängstigt in Kellern, sie hatten Hunger. Ganz bestimmt sind viele von ihnen unterernährt. Dabei haben sie die ganze Zukunft noch vor sich und ich möchte diese Zukunft ein bisschen schöner machen. Schön wäre es schon, sagen die Menschen in Tscherniw, wenn wir noch Hilfe bekämen, von unserem Land, aus aller Welt. Aber besser, wir warten nicht drauf. Wir helfen uns selbst.
Dort, wo die Ukraine die russischen Streitkräfte zurückgedrängt hat, versuchen die Menschen, ihre zerstörten Städte wieder aufzubauen. In anderen von Russland besetzten Gebieten wird weiter gekämpft. Das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja wurde offenbar heute wieder unter Beschuss genommen. Und dazu sprechen wir jetzt mit unseren Korrespondentinnen in Odessa und New York, wo es am Abend auch eine Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat gibt. Wir schalten zuerst zu dir, Xenia. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig den Beschuss des AKWs vor. Was wissen Sie darüber?
Ja, es hat heute über den Tag hinweg offenbar mehrere Einschläge auf das AKW Saporischschja gegeben. Es hat Schäden gegeben an einer Feuerwache, an Abwasserpumpen und auch an Strahlungssensoren. In der Tat werfen sich beide gegenseitig vor, schuld an diesem Beschuss zu sein. Und Präsident Selenskyj spricht heute Abend wieder davon in seiner Ansprache, Russland sei ein Terrorstaat und er fordert internationale Hilfe. Besonders schlimm ist natürlich die Lage für die Menschen in der Region. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, diese Region ist schwer umkämpft. In den letzten Tagen gab es dort viele zivile Opfer. Und über all das kommt jetzt noch die Sorge einer großen Atomkatastrophe. Also Tschernobyl ist hier nicht vergessen und Saporischschja ist ein deutlich größeres Atomkraftwerk. Es ist das größte von Europa.
Danke, Xenia Bütcher nach Odessa. Nicht nur Präsident Selenskyj warnt vor einer Atomkatastrophe, Marion Schmickler, auch UN-Generalsekretär Guterres ist zutiefst besorgt. Was hören Sie? Ist bei der Sitzung schon etwas rausgekommen?
Ja, diese Sitzung, diese Dringlichkeitssitzung läuft jetzt seit mehr als 1,5 Stunden und auch hier in New York sind die Gespräche. Die Sitzung ist geprägt von gegenseitigen Vorwürfen, aber auch von eindringlichen Warnungen. Der russische Botschafter hat Kiew für die Angriffe auf das Atomkraftwerk in Saporischschja verantwortlich gemacht und er sagte auch, Kiew sei auch dafür verantwortlich und blockiere eine seit langem geplante Mission der unabhängigen Experten der Internationalen Atomenergiebehörde nach Saporischschja. Von amerikanischer Seite hieß es dagegen, Russland verbreite Propaganda und Falschinformationen und auch die amerikanische Vertreterin hat sofortigen Zugang der unabhängigen Experten gefordert. Der Chef der Atomenergiebehörde Grossi meinte, im Moment bestehe zwar keine akute Sicherheitsgefahr, aber das könne sich jederzeit ändern. Hinter all dem steht, so hören wir hier aus Diplomatenkreisen, auch der Streit darüber, wie die Experten nach Saporischschja reisen können, denn die westlichen Staaten wollen in jedem Fall verhindern, dass sie über von Russland besetztes Gebiet einreisen, weil das ausgelegt werden könnte als eine Anerkennung der russischen Besatzung und außerdem die ukrainische Souveränität in Frage stellen könnte. Also ein diplomatisches Minenfeld, bisher ohne Lösung in Sicht. Mhm.
Vielen Dank für die Information. Marion Schmickler nach New York. Zurück nach Deutschland. Die Pläne von Bundesfinanzminister Lindner zur Entlastung der Steuerzahler stoßen weiter auf Kritik. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Julian Jarikasen.
Ja, die Wirtschaftsweise Grimm sagte der Rheinischen Post, Lindners Vorhaben komme zum falschen Zeitpunkt. Es sei zwar prinzipiell richtig, angesichts der hohen Inflation die Mitte der Gesellschaft zu entlasten, derzeit bräuchten aber vorwiegend Menschen mit unteren und mittleren Einkommen Unterstützung. Der Deutsche Städtetag warnte vor Ausfällen in Milliardenhöhe und forderte einen Ausgleich für die Kommunen. RWE will die ab Oktober geltende Gasumlage bis auf Weiteres nicht an seine Kunden weitergeben. Das ergab der Energiekonzern heute bei der Vorstellung seiner Geschäftszahlen bekannt. Demnach könne RWE die Mehrkosten durch den verteuerten Einkauf von Gas alleine stemmen. Mehr dazu von Samir Ibrahim.
RWE fällt diese Aussage leicht. Von den gestiegenen Energiepreisen hat der Konzern profitiert und einen Milliardengewinn erzielt. Er bezieht vergleichsweise wenig Gas aus Russland. Die eigenen Speicher seien zu 85% gefüllt, hieß es. Kritiker halten dem Unternehmen deshalb auch vor, es versuche mit dieser Aussage lediglich einer möglicherweise drohenden Übergewinnsteuer vorzubeugen. Einen großen Teil seiner Gewinne hat RWE allerdings auch mit erneuerbaren Energien erwirtschaftet und will hier noch stärker werden. Allein in diesem Jahr wird es dort Investitionen von rund 5 Milliarden Euro geben. Das sind rund 30% mehr als bisher geplant. Das Geld fließt in die Wind- und Solarenergie sowie in die Wasserstofftechnik für RWE, ein Zukunftsmarkt. Auch Kohle wird für den Konzern weiter eine Rolle spielen. Angesichts des bevorstehenden Winters wird RWE ab Oktober 3 Kraftwerke zurück ans Netz bringen.
Die Ermittlungen gegen die zurückgetretene RBB-Intendantin Schlesinger führt jetzt die Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Sie habe den Fall an sich gezogen, weil sie ihm eine herausragende Bedeutung zumesse, so ein Justizsprecher. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme gegen Schlesinger sowie gegen ihren Mann und gegen den ebenfalls zurückgetretenen Chef des RBB-Verwaltungsrates Wolf. Außerdem wurde bekannt, dass der Rundfunkrat seine geplante Sondersitzung auf den kommenden Montag vorgezogen hat. Aufgrund eines massiven Fischsterbens entlang der Oder ermitteln deutsche und polnische Behörden wegen des Verdachts auf ein Umweltdelikt. Seit 2 Wochen werden an mehreren Flussabschnitten tausende tote Tiere an die Ufer geschwemmt. Einem Bericht des RBB zufolge wurde eine hohe Konzentration von Quecksilber im Wasser festgestellt. Unklar ist aber, woher es stammt und ob es für das Fischsterben verantwortlich ist. Umweltverbände sprechen von einer ökologischen Katastrophe.
Es kann ja nicht immer alles gelingen, doch nach diesem Versingen hagelte es Hohn und Spott für Sarah Connor. Hatte sie doch den Text der Nationalhymne bei einem Stadionauftritt 2005 in München, nicht ganz exakt wiedergegeben. Und so gab es wieder mal Streit um das zu Haydns Melodie mehr oder weniger inbrünstig intonierte Bekenntnis zu Einigkeit und Recht und Freiheit. Heute vor 100 Jahren wurde das Lied der Deutschen ganz offiziell zur Nationalhymne. Christine Jordan erzählt die bewegte Geschichte dieses nie ganz unumstrittenen Stückes Musik.
Das Lied der Deutschen, geschrieben von Hoffmann von Fallersleben, uraufgeführt 1843 in Oberwesel am Mittelrhein. Revolutionäre und Freigeister trafen sich dort, träumten von Bürgerrechten und Demokratie. In diesem Gasthaus erklang das Lied zum ersten Mal, eine Gedenktafel erinnert daran.
Ich krieg fast schon ein bisschen Gänsehaut. Also das irgendwie versuchen, so nachzuspüren oder sich irgendwie ein Bild davon zu machen, das ist gewissermaßen ergreifend auf jeden Fall.
Doch bis zur ersten Demokratie auf deutschem Boden dauerte es noch viele Jahre. 1922 die große Stunde für das Lied der Deutschen, als Reichspräsident Friedrich Ebert es heute vor 100 Jahren zur Nationalhymne bestimmte. Die Nationalsozialisten übernahmen die Hymne dann. Deutschland, Deutschland über alles. Für sie war das Maxime. Das Ergebnis Krieg und Zerstörung. Das Lied der Deutschen nach Kriegsende wollte es niemand mehr hören. Aber Bundeskanzler Adenauer hielt am alten Deutschlandlied fest. Allerdings nur an der dritten Strophe. An Einigkeit und Recht und Freiheit. Danach sollte die junge Bundesrepublik streben. Bundespräsident Heuss war trotzdem strikt dagegen. Adenauer setzte sich durch. Die BRD bekam eine neue alte Hymne. Die DDR machte, auferstanden aus Ruinen, zu ihrer. Das Lied der Deutschen, es wurde gespielt, nicht immer gesungen, aber geliebt. Das Verhältnis lange schwierig.
Grundsätzlich aber würde ich schon sagen, dass ich den Eindruck habe, dass die Deutschen bereit sind, diesen entspannteren Umgang mit den Nationalsymbolen zu lernen. Die Deutschen und das Deutschlandlied, das gehört und das passt schon zusammen.
Mit der Einheit 1990 wurde es zur gesamtdeutschen Nationalhymne. Dann die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land. Das Deutschlandlied plötzlich ganz normal. Und heute? Was sagt der Text der Hymne den Menschen hier, wo er zum ersten Mal erklang?
Sicherlich bedeutet er noch was. Und Recht und Freiheit, ja klar.
Heimatverbundenheit steht da eigentlich, sage ich jetzt mal, im Vordergrund, ja.
Das ist Teil unserer Demokratie und auch eine äußere Form. Das ist schon wichtig für mich.
Heute erklingt das Deutschlandlied in einem geeinten Land, in einem geeinten Europa. Vor 100 Jahren war daran noch nicht zu denken.
Ja, am Anfang der Sendung haben wir uns ja schon mit dem Wetter und seinen Auswirkungen befasst. Bleibt die Frage an Carsten Schwanke, bleibt es denn so heiß?
Es bleibt so heiß, es wird sogar Richtung Wochenende noch 1,5 Grad heißer als das, was wir bisher hatten. Aber es bleibt auch extrem trocken. Deshalb kümmern wir uns am Anfang jetzt mal um diese Trockenheit und die Auswirkungen in unseren Flüssen. Hier aktuelle Aufnahmen von einem der größten Stauseen. Hier ist normalerweise alles voller Wasser. Das ist der Eder-Stausee im Norden Hessens. Er ist gerade zur Zeit mit nur noch 20% der Wassermenge gefüllt, die dort normalerweise reinpassen. Mit der Folge, dass an diesem Staudamm zurzeit statt 30 Kubikmeter pro Sekunde nur noch 6 Kubikmeter pro Sekunde rausgelassen werden, die dann in die Weser fließen. Und das hat natürlich Folgen für den Wasserstand an der Weser. Dieser Staudamm, der hier noch im Hintergrund zu sehen ist, der reguliert nämlich diesen Wasserstand. Hier der Pegel von Höxter in Ostwestfalen. Da war es lange Zeit, in den letzten Tagen gab es einen stabilen Wasserstand. Seit gestern geht es bergab, um fast 40 Zentimeter weniger der Pegel heute am Abend. Und das wird eben auch in den nächsten Tagen zunächst erstmal noch so weitergehen. Beispiel Nummer 2 aus Frankreich. Die Loire, hier ein hochaufgelöstes Satellitenbild. Wir sehen weite Sandbänke, die man hier sieht. Zwischendrin kringelt sich noch und schlängelt sich der Fluss, aber eben auch die Felder gelb und braun. Zum Vergleich, vor einem Jahr sah das gleiche Gebiet so aus. Saftig grün, nochmal zurück heute. Dürre herrscht eben in weiten Teilen Mittel- und auch Westeuropas. Nun zum Wetter und im Anschluss, am Ende des Wetters, werfe ich einen Blick nach vorne und der ist nicht so schlecht. Aber erstmal, auch die kommende Nacht, sternklar, keine Wolken. Auch morgen Sonnenschein, kaum Wolken. Im Verlauf des Tages kommen ein paar Wolken hier in den Osten und Südosten. Im Osten Bayerns sind vereinzelte Schauer oder auch mal ein kurzes Gewitter möglich. Die meisten erleben erneut einen sonnigen, trockenen und heißen Tag. Die Temperaturen nachts liegen meistens bei 12 bis 19 Grad. Tagsüber wird es Temperaturen geben zwischen 30 und 34 Grad an der Ostseeküste. Und auch im Südosten Deutschlands sind es eher so 26 bis 29 Grad. Zu den weiteren Aussichten, und da schauen wir auf das Wochenende, viel Sonnenschein und ich habe es ja schon gesagt, noch heißer. Höhere Temperaturen am Samstag bis zu 35 Grad im Westen, im Osten einzelne Schauer und Gewitter. Am Sonntag bei viel Sonnenschein sogar bis zu 36 Grad. Und dann sehen wir hier im Südwesten Deutschlands neue Wolken. Die kommen aus Frankreich und die läuten einen Wetterwechsel ein. Wir sehen, dass der Sonntag der heißeste Tag der Woche. In der nächsten Woche bewegen wir uns bei den Temperaturen deutschlandweit in Richtung angenehmere Werte. Und mit wechselhaftem Wetter gibt es Schauer und Gewitter.
Carsten, vielen Dank für die Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier geht's jetzt weiter mit Satire in Extra 3. Wir sind morgen wieder für Sie da. Einen schönen Abend noch. Tschüss.